jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Christian Sievers.
Guten Abend Ihnen allen. Manchmal reicht eine kurze Eilmeldung, um die fast schon absurde Verfahrenheit einer Situation ganz klar zu machen. Heute Mittag berichtet ein britischer Sender nach einem kurzen Gespräch mit dem Präsidenten der Türkei. Recep Tayyip Erdogan lehne ein Treffen mit dem amerikanischen Vizepräsidenten ab. Und sofort läuft ein Film im Hirn. Man stellt sich vor, wie Mike Pence in Air Force No. 2 über Ankara kreist, auf Vermittlungsmission seines Präsidenten in Sachen Syrien-Offensive und nicht landen darf oder im Hotel warten muss, bis der Rückflug geht. Dann stellt die Türkei klar, Erdogan wird Pence doch treffen. Aber wer denkt, da seien Zugeständnisse zu erwarten, wird enttäuscht. Recep Tayyip Erdogan findet, er habe grünes Licht aus Washington bekommen für seinen Angriff auf die Kurden in Syrien. Und er denkt nicht daran, den zu stoppen. Luke Walpott.
Der Ton wird immer schriller, Breitseiten praktisch im Stundentakt. Präsident Trump und sein Amtskollege in Ankara lassen die Welt teilhaben an ihrer gegenseitigen Abneigung. Ich habe Erdogan nie grünes Licht gegeben für diese Militärintervention. Ganz im Gegenteil, wenn Sie den scharfen Brief sehen würden, den ich ihm nach dem Telefonat geschickt habe. Erdogan, so der Eindruck, macht sich über den zuweilen wirr auftretenden Mann in Washington inzwischen öffentlich lustig. Bisher habe er noch versucht, die Tweets zu lesen. Inzwischen sei ihm das zu viel, das könne man nicht mehr verfolgen. Die Ankündigung aus Washington, man werde führende Minister und Erdogans Familie auf eine Sanktionsliste setzen, pariert er lässig. Die Art, wie der US-Kongress über meine Minister und meine Familie diskutiert, ist sehr respektlos. Wir müssen das erst einmal bewerten und dann sehen, ob ich wie geplant nach Washington reise. Ermittlungen eines New Yorker Richters gegen die staatsnahe türkische Halkbank, die Iran-Sanktionen unterlaufen und Milliardengeschäfte für Teheran abgewickelt haben soll? Daran sieht man, wie emotional die ganze Sache wird. Der Fall war doch längst zu den Akten gelegt. Ankara bleiben Trumps erratische Lageeinschätzungen nicht verborgen. Etwa wenn der beklagt, dass die Kurden nicht bei der Landung in der Normandie 1944 dabei waren oder empfiehlt, Russland, China oder Napoleon solle die Kurden beschützen. Die Kurden ziehen von der Grenze ab. Syrien übernimmt. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Also für die Vereinigten Staaten ist die Situation an dieser Grenze strategisch brillant. Bei so viel analytischer Schärfe seines Gegenübers sieht sich Erdogan in der komfortablen Lage, auf Washington keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Mit stehenden Ovationen wurde der türkische Feldherr heute von seiner Parlamentsfraktion empfangen. Zuvor hatte er noch en passant Deutschlands Außenminister wegen der Waffenexporteinschränkungen als politischen Amateur verspottet. US-Vizepräsident Pence will er morgen empfangen, zu verhandeln gibt es aber nichts. Unser Vorschlag für ein Ende der Offensive ist, alle Terroristen legen ihre Waffen nieder und verlassen bis heute Abend die Sicherheitszone. Das kommt beim Wahlvolk gut an. Die Wahrheit in Syrien ist für Erdogan und seine NATO-Armee weitaus komplizierter, denn sein neuer Freund Putin entscheidet, wer welches Stück vom syrischen Kuchen bekommt.
Und bei uns in Europa, das hier, Großbritannien, hat seit heute einen neuen Fernsehsender und der startet mit einem großen Versprechen. Keine Nachrichten, die irgendwas mit dem Brexit zu tun haben. Die Verantwortlichen sprechen von einem gewagten Ansatz. Sie haben herausgefunden, dass viele Zuschauer frustriert sind von dem Thema und gerne mal eine Pause hätten. Wer Sky News Brexit Free guckt, wird deshalb auch nicht erfahren, dass es sich jetzt tatsächlich etwas tut beim Brexit, das Nachrichtenwert hat. Auch wenn wohl jeder, der sich mit dem ewigen Hin und Her intensiv beschäftigt, sowas wie Brexit-Frust kennt. Anne Gellinek, guten Abend nach Brüssel. Es soll ein Vertrag fertig sein. Was steht denn da drin? Oder vielleicht erstmal, gibt's diesen Vertrag überhaupt?
Nein, es gibt ihn noch nicht. Der Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat bis vor einer Dreiviertelstunde mit den Botschaftern der 27 anderen Mitgliedstaaten zusammengesessen, hat sie gebrieft und hat ihnen gesagt, dass er noch weiter verhandeln wird. Es sind zwar fast alle großen Stolpersteine dieser Gespräche gelöst. Man dreht sich jetzt wirklich noch ums Kleingedruckte, zum Beispiel um die komplizierte Frage der Mehrwertsteuersätze auf der irischen Insel. Aber der ganz große Wurf ist noch nicht da. Der Deal ist noch nicht fertig und insofern müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das zweite Problem ist offenbar, dass die Verhandler sich zwar einig sind, die britischen und die europäischen, dass aber Boris Johnson seine politische Zustimmung zu diesem Vertrag noch nicht gegeben hat und das liegt natürlich daran, dass er sich innerbritisch noch abstimmen muss, dass er noch nicht weiß, ob die Hardliner der Brexiteers und die nordirische DUP tatsächlich hinter diesem Vertrag stehen werden.
Das heißt, wir hören morgen wieder mehr, auch in dieser Sendung. Anna, herzlichen Dank für den Moment nach Brüssel. Düsseldorf wird ab heute zum Zentrum der weltweiten Plastikindustrie. Und es ist nicht ganz sicher, ob Düsseldorf sich darüber uneingeschränkt freut. Damit ist schon mal der enorme Spagat beschrieben, den wir Ihnen jetzt zeigen. Auf der einen Seite eine Branche, die sich und ihre Umsatzzahlen feiert. Die Kunststoffmesse in Düsseldorf ist die weltgrößte Leistungsschau für das Produkt des 21. Jahrhunderts schlechthin. Die Plastikproduktion hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Das Ergebnis sehen wir, und das ist die andere Seite, in unseren Ozeanen, auf unseren Müllbergen und in unseren Körpern. Der Kassenschlager Kunststoff und das Plastikproblem. Während immer mehr Verbraucher sich bemühen, um irgendwie um Strohhalme und eingeschweißte Gurken herumzukommen, geht die Industrie davon aus, dass sich der weltweite Verbrauch bis 2030 noch mal mehr als verdoppelt. Wie lange lässt sich dieser Spagat noch aushalten? Dominik Müller-Roussel berichtet.
Um 8 Plastikbecher herzustellen, braucht diese Spritzgießmaschine nur wenige Sekunden. Nachschub für die schier unersättliche Verpackungsindustrie. Doch das Neue, das Granulat für die Becher, besteht zumindest zu einem Teil aus recyceltem Kunststoff. Recycling, das Thema, das das Image der Branche retten soll. Jahrzehntelang war die Welt der Kunststoffhersteller heil. Nun gelten sie als Schmutzfinken, als Umweltzerstörer. Allerhöchste Zeit, umzuschwenken.
Kunststoff ist ein Werkstoff und ist auch ein Wertstoff. Das heißt, geschlossene Kreisläufe bedeuten, Produkte nach ihrer Benutzung wieder zurückzuführen, zu bearbeiten und zu verarbeiten und neue Produkte herzustellen.
Doch Plastikmüll zu recyceln ist nicht einfach. Reinigen, schreddern und vor allem müssen die unterschiedlichen Kunststoffe getrennt und sortiert werden. Denn der Markt verlangt nach sauberem Material. Diese Prozesse sind aufwendig und teuer.
Ich würde sagen, das grundsätzliche Problem ist, dass Recycling zusätzlicher Prozessschritt ist. Und solange wir halt Neukunststoff günstiger ist als recyceltes Material, wird es doch schwer werden, das in größerem Maße zu tun.
Ein Systemfehler. Und solange keine verbindlichen Quoten bestehen, recycelte Kunststoffe einzusetzen, werden sich die Bemühungen der Hersteller im Rahmen halten, bemängelt sogar die Branche selbst. Denn Recyclingverpackungen aus sogenanntem rezyklierten Plastik sind eben teurer. Der Markt wird es nicht richten.
Dieses System wird nicht funktionieren, indem man es einfach nur dem Verbraucher überlässt. Der wird nicht im Supermarkt entscheiden, ich nehme jetzt nur rezyklierte Produkte, weil er es gar nicht weiß, er kann es gar nicht sehen. Er sieht nur, dieses eine Produkt ist teurer als das andere, obwohl der Inhalt der gleiche ist. Also brauchen wir klare gesetzliche Vorgaben, die für alle gelten. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.
Vorgaben, wie viel recycelten Kunststoff künftig eine Verpackung enthalten muss. Der Verbrauch von Plastikpackungen hat sich übrigens in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und nur 20% des deutschen Plastikmülls gehen bislang wieder in den Kreislauf zurück.
Wenn Sie sich angucken, Anteil recycelter Materialien liegt die Niederlande deutlich vor uns. Wenn man bei den Zielen guckt, haben andere Länder ganz klare Vermeidungsziele und wir halt immer noch die klassischen Recyclingziele. Also auf ganz vielen Ebenen haben viele Leute schlaue Ideen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir auch in Deutschland überlegen, wie wir an diesem Zukunftsthema profitieren und partizipieren können.
Vielleicht wird Plastik so zu einem etwas umweltverträglicheren Stoff. Die Branche versucht, zukunftsfähig zu werden.
Und wir bleiben noch beim Brennpunkt Umweltpolitik. Da soll es jetzt extra schnell gehen in Bundestag und Bundesrat, findet die Regierungskoalition, die heute konkrete Steuerbeschlüsse im Kabinett klargemacht hat für mehr Klimaschutz. Schon gleich Anfang nächsten Jahres werden wir das merken. Bahnfahren soll billiger werden und Fliegen dann ab April teurer. Details von Cornelia Schiemens.
Es war bislang die längste Koalitionsnacht und an deren Ende stand am 20. September das große Klimapaket der Großen Koalition. Und nun soll alles ganz schnell gehen, im Eiltempo werden die einzelnen Maßnahmen in Gesetzespaketen verschnürt. Heute neue Steuerregeln im Verkehrssektor verziert mit ganz großen Worten.
Ein Paket, das dazu beitragen wird, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann.
Den Klimawandel aufhalten, das heißt für die Koalition ran ans Fliegen, aber nur ein bisschen. Ab April soll Fliegen teurer werden, die Luftverkehrssteuer steigt, abhängig von der Entfernung. Bis 2500 Kilometer werden 13 Euro fällig, bis 6000 Kilometer 33 und für noch größere Entfernungen fast 60.
Das ist also die deutlichste Handlung, um sicherzustellen, dass mehr andere Verkehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt wird für innerdeutsche Strecken.
Ich glaube nicht, dass diese geringe Auswirkung, die es auf den Ticketpreis hat, irgendeinen Anreiz von nennenswertem Ausmaß schafft, dass die Leute nicht mehr fliegen, sondern stattdessen mit der Bahn fahren.
Die Bundesregierung spricht von einer Lenkungswirkung weg vom Flieger hin zur Bahn. Deshalb wird Bahnfahren billiger. Ab Januar sinkt die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets von 19% auf 7%. Die Bahn verspricht im Gegenzug, die Ticketpreise um etwa 10% zu senken. Gesetzlich verpflichtet wird sie dazu nicht.
Das reicht auf gar keinen Fall. Bahntickets müssen nicht nur deutlich preiswerter werden, sondern die Bahn muss ausgebaut werden. Es sind ja in den letzten Jahren tausende Kilometer Strecken stillgelegt werden. Unverantwortlich, diese Strecken brauchen wir.
Ebenfalls beschlossen eine CO2-Bepreisung. Dadurch werden Heizöl, Diesel und Benzin deutlich teurer. Im Gegenzug sollen die Bürger und Bürgerinnen bei der Pendlerpauschale entlastet werden. Ab 2021 für 5 Jahre. Ab dem 21. Kilometer steigt die Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent. Wer wenig verdient und deshalb wenig Steuern zahlt, soll eine Mobilitätsprämie aufs Konto erhalten. Die CO2-Bepreisung ist beschlossen. Die FDP spricht vom Klimaaktivismus.
Die Union hat im Wahlkampf immer groß getönt, dass sie eben keine Steuererhöhung will. Jetzt ist das das Einzige, was heute im großen Teil beschlossen wird. Und das ist der falsche Weg.
Nachdem es Monate gedauert hatte, bis das Klimapaket stand, drückt die Regierung jetzt aufs Tempo. Bereits nächste Woche sollen die Gesetzentwürfe im Bundestag beraten werden.
Und jetzt gucken wir auf weitere wichtige Nachrichten von heute und die hat Gundula gebündelt.
Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer kann am Freitag im Bundestag beschlossen werden. Nach langem Ringen um Details wollen FDP und Grüne mit der Regierungskoalition für die notwendige Grundgesetzänderung stimmen. Der Kompromiss sieht vor, dass die Länder bei der geforderten Neuberechnung eigene Methoden anwenden dürfen. Ob die Hausbesitzer im Einzelnen stärker oder geringer belastet werden, ist noch unklar. Die Kommunen müssen die neuen Hebesätze festlegen. Die Grundsteuer bringt ihnen jährlich 14 Milliarden Euro ein. Deutschland und Frankreich haben sich beim deutsch-französischen Ministerrat nach langem Streit auf Regeln für Rüstungsexporte verständigt. So sollen nun beispielsweise französische Rüstungsexporte nicht mehr blockiert werden, wenn ein bestimmter Anteil an deutschen Bauteilen nicht überschritten wird. Zuvor hatten Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron den Flugzeugbauer Airbus besucht. Am Hauptsitz in Toulouse besichtigten sie eine Werkshalle, in der das Langstreckenflugzeug A350 gefertigt wird. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern gilt als Musterbeispiel deutsch-französischer Industriepolitik. Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird nicht wie geplant am 1. November die Arbeit mit ihrer neuen Kommission aufnehmen können. Die Spitze des EU-Parlaments kippte den bisherigen Zeitplan und fordert einen Kommissionsstart nun am 1. Dezember. Hintergrund ist das Scheitern von 3 Kandidaten für die Kommission im Nominierungsverfahren. Frankreich, Rumänien und Ungarn müssen nun neue Kandidaten präsentieren. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Halle hat die Polizei in Mönchengladbach die Wohnung 2 Männer durchsucht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, nach dem antisemitischen und rechtsterroristischen Angriff das sogenannte Manifest des mutmaßlichen Täters im Internet verbreitet zu haben. Gegen die 26 und 28 Jahre alten Männer werde wegen Volksverhetzung ermittelt. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat ihre Proteste gegen die hohen Gefängnisstrafen für mehrere Separatistenführer fortgesetzt. In 5 Städten der Region im Nordosten Spaniens beteiligten sich Tausende an den sogenannten Märschen für die Freiheit. Sie sollen am Freitag in Barcelona ankommen. Vergangene Nacht gab es dort erneut heftige Ausschreitungen. Die Polizei nahm 51 Demonstranten fest. Mehr als 125 wurden verletzt. Spaniens Regierung verurteilte die Krawalle und will mit aller Entschlossenheit gegen die Unabhängigkeitsbefürworter vorgehen.
Das hier ist das Parlament von Hongkong. Werden Sie vielleicht nicht kennen. Wir gucken da auch nicht alle Tage hin. Und das hat Gründe. Es ist ein spezielles Parlament, das nicht wirklich demokratisch zusammengesetzt ist. Was sich auch an der Tatsache zeigt, dass es heute zum ersten Mal zusammengekommen ist, seit der beispiellosen Protestwelle, die Hongkong seit immerhin 4 Monaten in Atem hält. Die Bewegung von Millionen Menschen in Hongkong, die ja gerade mehr Demokratie fordern. Es war alles andere als eine normale Sitzung. Stefanie Schöneborn berichtet.
Carrie Lam, die Regierungschefin Hongkongs, ist für die meisten Menschen vor allem eines, der verlängerte Arm Pekings. So sehen es auch diese Parlamentarier, die ihr entgegenrufen. Carrie Lam muss zurücktreten. Die Regierungschefin ist die zentrale Figur in einem System, das nur zum Teil demokratisch ist. Carrie Lam als Regierungschefin wird von Peking vorgeschlagen. Und sie setzt ihre Regierung nur in Absprache mit Peking zusammen. Aus der Auswahl von Personen zum Beispiel, die die Spitzenpositionen in der Sonderverwaltungszone Hongkong besetzen, geht hervor, dass in Pekings Augen Loyalität und die Bereitschaft, Pekings Linie einzuhalten, wichtiger zu sein scheinen als Glaubwürdigkeit, Fähigkeit und Ansehen in der Gemeinschaft von Hongkong. Auch das Parlament ist in Hongkong anders. 70 Abgeordnete gibt es, doch wird nur eine Hälfte gewählt, die andere wird bestimmt, vor allem aus Berufsverbänden unter Pekings Einfluss. Also nutzen die rund 20 pro-demokratischen Parlamentarier das einzige Mittel, das sie haben. Sie protestieren, wollen die Regierungserklärung Carrie Lams verhindern. Mit einem Teilerfolg. Carrie Lam kommt über die ersten paar Sätze nicht hinaus. Immer wieder gibt es laute Zwischenrufe. Die TV-Übertragung wird 2-mal unterbrochen. Ein Abgeordneter trägt die Maske von Xi Jinping und Carrie Lam gibt auf. Ihre Regierungserklärung wird sie nicht im Parlament verlesen, sondern abgeschottet per Videonachricht wendet sie sich an die Bevölkerung. Wir werden uns an ein Land, zwei Systeme halten und die durch das Grundgesetz festgelegten Rechte und Freiheiten schützen. Aber Handlungen, die für die Unabhängigkeit Hongkongs eintreten und die Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen des Landes bedrohen, das werden wir nicht tolerieren. Unabhängigkeit, genau dafür demonstrieren die Menschen seit Monaten in Hongkong, auch heute. Die Regierungserklärung wirkt für sie wie eine Farce. Mehr als 70% der Hongkonger wollen ihre Forderungen erfüllt haben und sie fordern, dass Carrie Lam zurücktritt. Das will die Mehrheit. Sowas kann man einfach nicht machen, sich hier hinstellen, als sei nichts gewesen und alles einfach unter den Teppich kehren. Bei einer anschließenden Pressekonferenz stellt Carrie Lam sich dann den Fragen zu ihrer Regierungserklärung. Die Wohnungsnot soll beseitigt werden, die Gesundheitsversorgung garantiert. Vor allem aber müsse Hongkong wieder zur Normalität zurückfinden. Die Unabhängigkeit Hongkongs von China aber, das betont sie auch hier, gehöre nicht dazu.
Jeder Reporter kennt das. Schnell hinfahren zu einer Geschichte für die Nachrichten und schnell wieder weg, das ist selten befriedigend. Wer eine Region gut kennt und ihre Menschen, hat bessere Informationen. Einfache Regel. Wie wäre es also, wenn die Reporter gleich an den Orten, über die sie berichten, längere Zeit leben? ZDF in Altenburg ist das aktuelle Projekt, das diese Idee umsetzt. Altenburg kennen Skat-Fans und überhaupt Kartenspieler zumindest vom Namen. Matthias Kubica und Kameramann Niklas Grunwald leben im Moment in Altenburg und sie zeigen uns vor der wichtigen Thüringenwahl eine besondere Facette dieses Bundeslandes, das im ostdeutschen Vergleich ziemlich oft in der Spitzengruppe ist, zum Beispiel wenn es um wenig Arbeitslose geht. Trotzdem fühlen sich viele im östlichsten Zipfel Thüringens ein bisschen vergessen von der fernen Landeshauptstadt.
Spiele für die Welt. Die Altenburger Spielkartenfabrik hat damals die Treuhand überlebt, dank Investoren aus dem Westen. Inzwischen gehört das Traditionsunternehmen einer belgischen Firma. 270 Jobs, ein verlässliches, wenn auch kleines wirtschaftliches Glanzlicht.
Wir steuern alle Aktivitäten hier von Altenburg aus. Das heißt, es gibt keine verlängerte Werkbank. Wir sind die Werkbank.
Altenburg, eine Kleinstadt mit Traumkulisse. Schloss, Theater, keine Bombenschäden. Die Wende war der große Bruch. 1989 lebten 51.000 Menschen hier. Heute sind es fast 20.000 weniger. Der Abbau Ost sitzt vor allem vielen Älteren in den Knochen.
Ja, es sind viele arbeitslos geworden. Wir sind in eine Arbeitsförderungsgesellschaft gekommen und haben Umschulungen gemacht.
Es fehlt halt die Industrie bei uns. Ne?
Hier fehlt eine ganze Generation, die 1990 nach dem Westen sind.
Er kämpft dafür, dass Altenburg wieder aufsteigt. Oberbürgermeister André Neumanns Spielräume sind allerdings eng. Die westdeutsche Partnerstadt Offenburg zum Beispiel nehme 85 Millionen Euro Gewerbesteuer ein, Altenburg 7.
Die Gewerbesteuer gehört reformiert. Wenn ich hier Firmen habe, wo 300 Leute, 200 Leute arbeiten, das Ergebnis aber, der Hauptgewerbesteueranteil in Stuttgart landet, weil dort der Holding sitzt,
dann habe Altenburg eben nichts davon. André Neumann kämpft auch um junge Leute für seine Stadt.
Wir liegen in einem Kreis Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Gera, alles Großstädte. Es ist eine Riesenchance für diese Stadt, eine Wohnstadt für Familien zu werden.
Vor allem Leipzig wird immer voller und teurer. 8 Euro Miete pro Quadratmeter im Schnitt. Viele zieht es raus. Mit der neuen S-Bahn geht das schnell. 38 Minuten von der Leipziger City bis Altenburg in den preiswerten Speckgürtel, wo man für 5 Euro den Quadratmeter wohnt. Immer mehr pendeln. So wie Carla Däne. Sie ist Lehrerin in Leipzig. Dort fand sie für sich und ihre Familie keine passende Wohnung mehr. In Altenburg leben sie nun auf dem Schloss. Sie lieben das Kleinstadtleben.
Letztendlich, also für mich war gerade das Argument, die Kinder hier großzuziehen, fast das Entscheidende mit. Also ich glaube, die werden in so einer übersichtlichen Stadt auch übersichtlicher groß.
Manche Stadt im Westen würde sich alle 10 Finger danach ablecken, nach dieser Altbausubstanz, nach den Strukturen, die es hier noch gibt.
Ihre Wohnung in märchenhafter Kulisse haben sie selbst renoviert. Vieles andere in Altenburg wartet noch darauf, Bach geküsst zu werden.
Und jetzt nochmal Gundula mit Meldung aus der Wirtschaft.
Da ließ eine IT-Panne beim Sportwagenbauer Porsche heute aufhorchen. Die Produktion stand vorübergehend still im Stammwerk Stuttgart, Zuffenhausen und im Werk Leipzig. In einer Zeit, in der Unternehmen auf Produktion 4.0 setzen, auf die Digitalisierung ihrer Produktionssysteme, Sina Meinitz, da fragt sich, wie ein so kapitaler Serverausfall zu erklären ist.
Ja, die Autofertigung wird immer digitaler und vernetzter. Salopp gesagt macht der Roboter inzwischen mehr Arbeit als der Kfz-Mechatroniker. Damit werden Fertigungssysteme für Fahrzeuge aber auch immer anfälliger für IT-Fehler. So etwas ist offenbar bei Porsche passiert. Mehr als 200 Server fielen in den Werken Zuffenhausen und Leipzig aus. Die Produktion stoppte für einige Stunden. Ein fehlerhafter Datenspeicher habe sich auf verschiedene Bereiche in Logistik und Produktion ausgewirkt, heißt es. Weltweit läuft immer mehr in der Autoindustrie über die vernetzte Robotik. Auf Platz 1 dieser Fertigung steht Japan, gefolgt von Südkorea und den USA. Auf Platz 4 ist Deutschland, wenn auch europaweit führend. Porsche will den Produktionsrückstand schnellstmöglich aufholen. Wirtschaftlich gesehen erwartet Porsche nach eigenen Angaben keinen nachhaltigen Schaden. Das liegt wohl auch daran, dass der Autobauer nur verhältnismäßig kleine Stückzahlen produziert. Eine Versicherung für Produktionsausfälle dieser Art gibt es wohl nicht. Man habe sich aber vertraglich bei den Systemlieferanten abgesichert, heißt es bei Porsche. Bei einem Serverausfall eines Unternehmens dieser Größenordnung wird auch häufig eine Cyberattacke als Ursache vermutet. Doch einen Hackerangriff von außen auf die Produktion weist Porsche entschieden zurück. Dennoch, die Herausforderung der Industrie 4.0 bleibt der Umgang mit IT-Sicherheit.
Vielen Dank, Sina, nach Frankfurt. Die sogenannten grünen Damen und Herren haben zu ihrem 50-jährigen Gründungsjubiläum mehr Unterstützung für ihre ehrenamtliche Arbeit in Krankenhäusern und Altenheimen gefordert. Die Mitgliedsbeiträge reichten nicht für die Verwaltung und Organisation der bundesweit 8.000 Frauen und Männer, die sich freiwillig in Krankenhäusern und Heimen um Patienten kümmern. Bundespräsident Steinmeier würdigte die Ehrenamtler als leuchtendes Vorbild. Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch lauten diesmal wie immer ohne Gewinner: 5, 9, 12, 17, 31, 38, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text. Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Niederlande. Dort sollen auf einem abgelegenen Bauernhof ein Vater und seine 5 inzwischen erwachsenen Kinder seit 2010 in vollkommener Isolation gelebt haben. Am Montag hatte sich der älteste Sohn in einem Gasthaus gemeldet und um Hilfe gebeten. Dabei soll er einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Ob die Familie freiwillig auf dem Bauernhof lebte, ist unklar. Der Mieter, ein 58-jähriger Mann aus Österreich, wurde inzwischen festgenommen. Er wird der Freiheitsberaubung verdächtigt.
Unsere Welt ist schön und zum Verzweifeln oft beides zugleich. Das zeigt sich auch in einer Sendung wie dieser. Das zeigt sich nicht nur in dem, was wir Menschen tun. Das zeigen die Gewinner von einem der renommiertesten Preise, den man als Naturfotograf bekommen kann. Wildlife Photographer of the Year. 48.000 Fotografen aus 100 Ländern haben mitgemacht. 19 Kategorien und alle Facetten des Tierreichs. Pure Schönheit. Atemberaubende Blickwinkel. Und immer wieder der Kampf ums Überleben. Wir berichten seit Tagen intensiv über die verheerende Situation der Menschen im Norden von Syrien. Zwei Kolleginnen und ich waren dort, kurz vor dem türkischen Angriff. Wir haben kleine Kinder gesehen, die erst ein paar Wochen auf dieser Welt sind und bereits mit dem Tod kämpfen. Und mutige Mediziner, die ihre eigene Sicherheit aufs Spiel setzen, um ihnen zu helfen. Es ist eine Geschichte über Liebe und Hass, Mitgefühl und Gewalt in einer Region, die mal Wiege der Menschheit war. Wir nehmen Sie mit auf diese Reise, gleich im Auslandsjournal mit Antje Pieper. Einfach dranbleiben.
Und wir sagen bis morgen.
Tschüss.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Von jetzt an geht's bergab mit den Temperaturen, zum Beispiel in Freiburg im Breisgau. Bis zum Monatsende liegen die Höchsttemperaturen nämlich nur noch so um die 13 Grad. Und auch die Tiefstemperaturen sinken, die liegen dann noch so um die 7 Grad. Und damit wird auch der Unterschied zwischen Höchst- und Tiefstemperaturen bis zum Monatsende immer geringer. Dass es jetzt aber nicht so wirklich kalt wird. Das liegt einfach daran, dass wir immer noch die gleiche Wetterlage haben. Das Tief hier, nämlich über Großbritannien, zieht bis Mitte nächster Woche einfach nur weiter Richtung Süden. Und so verbleiben wir in der milden Südwestströmung. Das bedeutet recht hohe Temperaturen und Regen. Heute Nacht regnet es entlang den Küsten von Ost- und Nordsee und zwischen dem Emsland und dem Oberrhein. Sonst ist es häufig trocken und an der Donau bildet sich Nebel. Am Alpenrand wird es richtig klar und dort, genauso wie in Niederbayern, sinken die Temperaturen auf 3 bis 2 Grad. Dort droht also Bodenfrost. Deutlich milder bleibt die Nacht zwischen der Elbe und dem Niederrhein mit 14 bis 12 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen dann meist bei 14 bis 17 Grad. Aber hier zwischen Sachsen und Baden-Württemberg und südöstlich davon geht es auf 16 bis 20 Grad rauf, denn da scheint am meisten die Sonne. Zwischen der Mosel und der Ostsee ist es dagegen meist trüb, es regnet leicht. An der Nordsee kommt die Sonne zum Vorschein und eher wechselhaft und mild geht es eben auch in den nächsten Tagen weiter. Schönen Abend noch.